Meine Geschichte begann, als ich 14 Jahre alt war. Mitten im Schuljahr wechselte ich als Erstklässlerin zusammen mit meiner Zwillingsschwester auf eine neue Highschool. Ich meldete mich für einen Spanischkurs an, wo ich Tony kennenlernte, und dort begann die Obsession. Als ich den Kurs begann und Tony kennenlernte, fand ich ihn zunächst attraktiv. Er war groß, hatte braunes Haar und schöne Augen für einen Jungen. Allerdings bemerkte ich, dass er extrem schüchtern und etwas unbeholfen war. Trotzdem erfand ich Ausreden, um mit ihm zu reden, fragte ihn nach den Hausaufgaben und anderen belanglosen Themen. Er interessierte sich für mich und fragte, ob ich mit ihm während der Mittagspause spazieren gehen und reden wollte. Ich stimmte glücklich zu. Es war offensichtlich, dass er kein Selbstvertrauen hatte und nicht wusste, wie man ein Gespräch beginnt. Also war ich es meistens, die redete, und ich fragte ihn sogar nach seiner Telefonnummer. Nach ein paar Tagen des Nachrichtenaustauschs und Gesprächen bemerkte ich, dass er keine Freunde hatte und ziemlich negativ war, mit einer pessimistischen Lebenseinstellung. Es war anstrengend und entmutigend. Die Dinge, die er sagte, waren beunruhigend oder, ich nehme an, einfach ungewöhnlich für mich. Er schickte mir Nachrichten, in denen er davon fantasierte, ein Superheld zu sein, so eine Art Rollenspiel, in dem ich die Damsel in Distress war und er immer mein Retter. Er hatte eine Obsession für den Killer aus den Scream-Filmen. Insgesamt war er ein netter Junge, aber anders als ich es erwartet oder was mich angezogen hätte. Die Zeit verging und der Valentinstag rückte näher. Zu diesem Zeitpunkt sprachen wir praktisch jeden Tag, also bat er mich, sein Valentin zu sein. Ich stimmte zu, wenn auch mit einigem Zögern. Der Valentinstag kam und er kam auf mich zu und gab mir eine Packung Hershey's Kisses und ein paar Twizzlers. Ich mag keine Twizzlers, also gab ich sie ihm zurück, gab ihm einen Kuss auf die Wange und ging zum Unterricht. Ja, ich weiß, das war ein ziemlich kalter Move, aber ehrlich gesagt verlor ich zu diesem Zeitpunkt das Interesse an ihm. Ich hatte ihm vorher gesagt, dass ich diese Art von Süßigkeiten nicht mochte. Während des Tages bekam ich mehr Geschenke, Blumen und Süßigkeiten von anderen Freunden. Ich sah Tony und bemerkte, dass er extrem verärgert darüber war, aber er sagte nichts. Später schickte er mir eine Nachricht, in der er sagte, wie dumm er sich fühlte und wie alle anderen ihn übertroffen hätten. Ich antwortete nicht. In den folgenden Wochen sprach ich allmählich weniger mit ihm. Der Unterricht wurde unangenehm und ich bemerkte, dass er mir etwas sagen wollte, aber es nie tat. Später erfuhr ich von meiner Zwillingsschwester, dass er sie jeden Tag über mich ausfragte, ob ich mit jemand anderem sprechen würde, ob ich ihn mochte und wie er mich erobern könnte. Er gestand ihr, dass er noch nie zuvor mit einem Mädchen gesprochen hatte. Zuerst fand ich das süß, aber ich hatte kein romantisches Interesse mehr an ihm. Manchmal sprachen wir in der Schule und er brachte mir selbstgebackene Kekse und begleitete mich zum Bahnhof. Er schickte mir weiterhin Nachrichten und versuchte, mich nach der Schule abends anzurufen, aber zu diesem Zeitpunkt sprach ich bereits mit jemand Neuem, der schließlich mein Freund für den Rest der Highschool wurde, Brandon. Als ich anfing, mit Brandon auszugehen, wusste ich, dass Tony absolut am Boden zerstört war. Er fing an, Leuten in der Schule zu erzählen, dass ich sein erster Kuss gewesen sei. Es verwirrte mich, weil ich nicht wusste, dass ein Kuss auf die Wange als solcher zählte, aber bitte. Es war nervig, weil die Leute den Eindruck bekamen, wir wären zusammen gewesen oder ich hätte ihn betrogen, was überhaupt nicht der Fall war. Ich sprach immer noch mit Tony als Freund. Er war in derselben Klasse und im selben Jahrgang wie mein neuer Freund. Und er sagte mir immer, dass er dachte, Brandon möge ihn nicht und dass er das Gefühl habe, Brandon wüsste von uns. Ich sagte Tony, dass es nichts zu wissen gab, weil wir nie mehr als Freunde gewesen waren. Und Brandon war ein ruhiger, nicht streitsüchtiger Typ, ein Stoner, der keinen wahren Grund hatte, Drama zu machen und definitiv nicht eifersüchtig war. Das Schuljahr neigte sich dem Ende zu und am letzten Schultag kam Tony auf mich zugerannt und überreichte mir, kein Scherz, ein Notizbuch mit 60 bis 70 Seiten, liniert, falls das wichtig ist, indem er alle Möglichkeiten erklärte, wie er in mich verliebt war, wie alle in der Schule schlecht über mich dachten und wie er mich besser behandeln könnte. Ich las es einmal und zeigte es meiner Zwillingsschwester, die mir sagte, wie unangenehm und seltsam sie es fand. Wir waren uns beide einig. Ich bewahrte es auf und sprach mit niemandem darüber. Ich tat so, als wäre nichts passiert und sprach weiterhin gelegentlich mit ihm als Freund. In der Highschool arbeitete ich viel in meiner Freizeit und verbrachte viel Zeit mit meinem Freund und Freunden, also dachte ich nicht viel über Tony nach. Die Zeit verging und schließlich hörten wir ganz auf, miteinander zu sprechen. Ich sah ihn in der Schule und er war nie mit jemand anderem, immer allein, was mir nicht mehr seltsam vorkam, wenn man bedenkt, wie unbeholfen und still er sein konnte. Springen wir ein Jahr weiter. Ich war im dritten Jahr und Tony und Brandon waren in ihrem Abschlussjahr und bereiteten sich auf den Abschluss vor. Eines Tages schickte Tony mir aus heiterem Himmel eine Nachricht und sagte, er habe ein Buch geschrieben und es würde ihm viel bedeuten, wenn ich die Erste wäre, die es liest und ihm meine Meinung sagt. Da ich so bin, wie ich bin, stimmte ich zu. Am nächsten Tag trafen wir uns in der Schule und er übergab mir ein dickes Notizbuch, sagte mir, ich solle mir Zeit nehmen, es zu lesen und ihm eine ehrliche Meinung geben, wenn ich fertig sei. Ich las diese Geschichte in 4 Unterrichtsstunden. Es hatte ungefähr 300 Seiten. Die Geschichte spielte in einer Art Game of Thrones Setting. Die 3 Hauptcharaktere waren Eric, Tony, Elva, ich und Isaac, Brandon. Um Verwirrung zu vermeiden, werde ich die Charaktere mit unseren echten Namen bezeichnen. Der einzige Grund, warum ich wusste, dass die Charaktere wir und nicht fiktiv waren, war die Art und Weise, wie er sie beschrieb, buchstäblich identisch mit unserem Aussehen. In der Geschichte war Tony der Sohn des Königs oder so ähnlich und der Rest von uns waren einfache Bauern. Tony war immer in mich verliebt, aber ich war mit Brandon zusammen. Es war die jährliche Zeit, in der unser Königreich zur Ehre und zum Ruhm in den Kampf zog, im Gladiatorenstil. Tony dachte, es wäre ein wunderbarer Moment, um seinen Wert zu beweisen, und meldete sich freiwillig. In der Nacht, bevor unser Königreich zum Schlachtfeld aufbrach, ging mein Charakter mitten in der Nacht zu Tony, um ihm seine Liebe und Angst zu gestehen, und sie hatten sehr grafischen Sex. Es war wirklich verstörend zu lesen. Am nächsten Tag, nachdem sie am Schlachtfeld angekommen waren, ging mein Charakter wieder in sein Zimmer, wo die gleiche grafische Begegnung stattfand. Währenddessen kam Brandon auf der Suche nach meinem Charakter an und entdeckte uns. Mein Charakter sagte Tony, dass er ihn eigentlich nicht liebte und rannte Brandon hinterher, um sich dafür zu entschuldigen, eine Hure zu sein. Tony war absolut am Boden zerstört und ließ schließlich seinen Gegner ihn im Kampf töten, weil er den Verlust der Liebe seines Lebens nicht ertragen konnte. Unser Königreich kehrte nach Hause zurück und mitten in der Nacht schlich Brandon sich durchs Fenster und ermordete mich. Er schnitt mir die Kehle durch. Wie Sie sich vorstellen können, war ich absolut entsetzt und verängstigt. Ich warf das Notizbuch weg und sagte Tony nie, was ich davon hielt, aber er muss es gemerkt haben, weil er nie danach fragte. Tony und Brandon machten ihren Abschluss und das Leben ging weiter. Tony versuchte einige Jahre lang nicht, mich zu kontaktieren, bis ich ungefähr 20 Jahre alt war. Er schickte mir mitten in der Nacht eine Nachricht auf Instagram. Zeig mir deine Füße, unterwirf dich Papa. Ich habe immer deine Füße in der Schule beobachtet und von ihnen fantasiert. Zusammen mit Links zu einigen Fußfetisch-Websites. Ich blockierte ihn sofort. Am nächsten Tag schickte er mir eine Nachricht von einem anderen Account, der eine Fuß- und Bondage-Fetisch-Seite war, die er betrieb. Er fragte, warum ich ihn blockiert hatte, aber ich blockierte ihn einfach wieder. Letztes Jahr schickte er mir auf meinem neuen Account eine Nachricht, in der er mich im Wesentlichen als Schlampe bezeichnete und sagte, er wünschte, ich wäre tot, dass er alle hasste, die mit ihm zur Schule gegangen waren, und dass alle sterben würden. Er fantasierte darüber, wie er mich für all den Schmerz, den ich ihm zugefügt hatte, töten würde. Ich war wirklich verängstigt, wusste aber nicht, wie ich mit der Situation umgehen sollte. War das wirklich eine Morddrohung? Ich weiß es nicht. Später erfuhr ich, dass er in einem Restaurant in der Nähe meiner Wohnung arbeitete und ich mied ihn um jeden Preis. Seitdem bin ich umgezogen und habe nichts mehr von Tony gehört. Aber mehrere Mädchen, mit denen ich zur Schule ging, erzählten mir, dass er von mir besessen war und ständig über mich mit ihnen sprach und ihnen die gleichen widerlichen Nachrichten schickte, wenn er betrunken war. Wir wollten eine schöne Zeit zusammen verbringen, meine Freundin und ich. Sie ist Krankenschwester und muss Nachtschichten arbeiten. Das Krankenhaus, in dem sie arbeitet, verlangt etwa 5 Jahre Berufserfahrung, bevor man überhaupt daran denken kann, in der Tagschicht zu arbeiten. Das wäre kein großes Problem, aber ich arbeite als Marketing-Spezialist. Ich habe einen typischen 9-zu-5-Job im Büro und es ist sehr schwierig, Zeit füreinander zu finden. Unsere Schlafpläne sind gelinde gesagt chaotisch. Als der Valentinstag kam, ein Tag und eine Nacht, an denen wir beide arbeiten mussten, waren wir wirklich frustriert. Es ist schwer zu erklären, wie es sich anfühlt, als würde einem Zeit gestohlen, als gäbe es keinen Moment, in dem man sich einfach hinsetzen und die Beziehung so genießen kann, wie sie ist. Aber wir beschlossen, dass wir uns nicht von unseren verrückten Zeitplänen besiegen lassen würden. Wir beschlossen, an einem Wochenende eine Stadt zu besuchen. Der Valentinstag fiel auf einen Donnerstag, aber wir dachten, dass ein kleiner Ausflug an diesem Wochenende die beste Alternative wäre, vielleicht sogar besser. Sie hatte darauf bestanden, Oak Ridge in Tennessee zu besuchen. Ihr Großvater hatte dort in der Vergangenheit gearbeitet und es hatte sie immer interessiert. Sie erzählte mir immer wieder, wie gruselig es dort sei und dass sie unbedingt einmal hin müsse. Es ist etwa 8 Autostunden von unserem Wohnort entfernt, also machten wir einen Deal über die Fahrt. Ich würde den gesamten Weg dorthin fahren und sie würde fahren, während wir in der Stadt waren. Sie hatte definitiv den besseren Teil des Deals, aber das tut man, wenn man seine Freundin liebt. Doch dann passierte etwas Seltsames, etwas, das meine Erinnerung seitdem überschattet. Wenn ich an dieses Wochenende denke, erinnere ich mich nicht an die kuscheligen Momente auf dem Sofa oder die lustigen Orte, die wir besucht haben. Wir kamen am Freitagabend an. Sie hatte den größten Teil der Fahrt geschlafen, fühlte sich aber immer noch sehr müde. Sie sagte mir, sie könne diese Nacht schlafen und am nächsten Tag wach und normal sein. Also taten wir das. Und es war ein wirklich toller Tag. Wir besuchten das Museum und lernten etwas über das Manhattan-Projekt. Wir besuchten sogar die Anlage, in der ihr Großvater gearbeitet hatte, oder zumindest waren wir uns ziemlich sicher, dass er dort gearbeitet hatte. Der Tourführer sagte, dass dies der Ort sei, an dem der Großteil der Arbeit erledigt wurde, als die Bomben hergestellt wurden. Und nun ja, er hatte daran gearbeitet. Es war verrückt. Jedenfalls war der Tag großartig, aber er dauerte nicht lange. Als es dunkel wurde, hatten wir keine Ideen mehr, was wir tun sollten. Und ehrlich gesagt auch keine Energie mehr. Wir beschlossen, unser Lieblings-Fastfood-Restaurant, Wendy's, verurteilt uns nicht, zu besuchen. Und sie fuhr, während wir dorthin unterwegs waren. Es war nur eine Fahrt von 10 bis 15 Minuten. Sie hatte ihre Musik laufen und ich schaute einfach aus dem Fenster. Irgendwann war ein blauer Mustang neben unserem Auto. Wir waren an einer roten Ampel angehalten und ich schaute aus dem Fenster zum anderen Auto. Ich sah einen sehr alten Mann. Er sah unglücklich aus, sogar elend. Seine Haut wirkte ungewöhnlich blass. Ich bin mir nicht sicher, wann es begann, aber er starrte mich an. Erst als ich ins Auto schaute, wurde mir das bewusst. Ich werde nicht lügen, es erschreckte mich ein wenig. Wir hielten etwa 5 Sekunden lang Augenkontakt und dann, für den Bruchteil einer Sekunde, lächelte er. Es war so schnell, dass sein Mund zu einem Lächeln verzog und dann wieder zu einem Stirnrunzeln zurückkehrte. Es war das Seltsamste, was ich je gesehen hatte. Ich schaute zu meiner Freundin und sie hatte nichts bemerkt. Sie sang Bohemian Rhapsody in voller Lautstärke. Die Ampel wurde grün und wir fuhren weiter. Ich nahm meine Augen nicht von diesem Auto, zumindest nicht, bis sie abbiegen würden. Aber das ist nicht der verrückteste Teil. Es wird noch seltsamer. Wir planten, am Montagmorgen abzureisen und am Sonntagabend gingen wir auswärts essen, diesmal in ein richtiges Restaurant. Wir hatten keine Lust auf Fastfood. Wir suchten bei Google und fanden ein lokales Restaurant mit ziemlich guten Bewertungen. Ich bestellte mein Lieblingsessen, gebratenes Hühnchen. Also gingen wir hin. Ich hatte den seltsamen Mann, den ich im Auto gesehen hatte, völlig vergessen, aber mitten im Essen bemerkte ich ihn wieder. Diesmal war er im Restaurant. Er starrte mich an. Das weiß ich. Und als ich es bemerkte, machte er dieselbe Gesichtsbewegung, an die ich mich erinnerte. Er wechselte von einem stirnrunzelnden, elenden Gesichtsausdruck zu einem Lächeln, in einem Sekundenbruchteil, nur um im nächsten Moment wieder zu einem Stirnrunzeln zurückzukehren. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Reaktion gerechtfertigt war. Er hatte nichts falsch gemacht und ich genoss ein nettes Abendessen mit meiner Freundin. Deshalb war es so seltsam, dass mein Kampf- oder Fluchtinstinkt einsetzte und ich auf ihn zuging, um ihn zu konfrontieren. Er saß in einer Kabine, allein. Ich fragte ihn, warum er uns so anstarre. Zu meiner absoluten Überraschung sagte er kein Wort, sondern saß einfach da und runzelte die Stirn. Ich fragte ihn, was sein Problem sei, bevor meine Freundin mir sagte, es sei Zeit, nach Hause zu gehen. Sie weiß, dass ich manchmal etwas aufbrausend werden kann und wollte eine Konfrontation vermeiden. »Es ist nicht illegal, Leute anzustarren«, sagte sie. Trotzdem war da etwas an diesem Mann, das mich so seltsam, so beobachtet fühlen ließ. Der Montagmorgen kam. Wir waren eine Stunde von zu Hause entfernt und sie schlief wieder. Und ja, du hast es erraten. Ich sah diesen gruseligen alten Mann wieder. Aber diesmal war es viel schlimmer. Zunächst einmal fuhr er ein völlig anderes Auto. Ich weiß nicht, wie das Leben dieses Typen aussieht. Aber ich kann mir vorstellen, was man tun muss, um sich einen Mustang leisten zu können und noch genug Geld für ein zweites Auto zu haben. Und um es noch schlimmer zu machen, war er auf der linken Spur, als würde er mich überholen wollen. Aber er tat es nicht. Er blieb einfach etwa eine Meile lang neben mir. Ich bemerkte, dass ein Auto neben mir war. Und erst als ich hinschaute, um ihm eine obszöne Geste zu machen, erkannte ich ihn. Es war der gruselige alte Mann, aber er runzelte nicht mehr die Stirn. Dieses Lächeln, das er nur für einen Sekundenbruchteil gezeigt hatte, war nun permanent in sein gealtertes Gesicht eingraviert. Es war das Gruseligste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Plötzlich drehte er seinen Kopf nach vorne und lenkte sein Auto aggressiv in meine Richtung. Reflexartig trat ich auf die Bremse und bog zur Seite der Straße aus. Meine Freundin wachte sofort auf. Und alles, was wir sehen konnten, war sein Fahrzeug, das in einer Staubwolke in der Ferne verschwand. Mein Herz raste wie verrückt. Und als ich begriff, was passiert war, schrie meine Freundin und fragte, was los sei. Ich begann, mich zu ersticken zu fühlen. Wir diskutierten, ob wir die Zeit damit verschwenden sollten, die Polizei zu rufen, aber ich war so verängstigt, dass es am besten schien, so schnell wie möglich aus diesem verfluchten Ort zu verschwinden. Der Rest der Heimfahrt verlief ohne weitere Vorfälle. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Unnötig zu sagen, dass dies der unromantischste und verrückteste Valentinstag aller Zeiten war. Was los sei? Ich begann, mich zu ersticken zu fühlen. Wir diskutierten, ob wir die Zeit damit verschwenden sollten, die Polizei zu rufen, aber ich war so verängstigt, dass es am besten schien, so schnell wie möglich aus diesem verfluchten Ort zu verschwinden. Der Rest der Heimfahrt verlief ohne weitere Vorfälle, und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen. Unnötig zu sagen, dass dies der unromantischste und verrückteste Valentinstag aller Zeiten war. Ich werde nicht lügen. Ich bin ein ziemlich seltsamer Typ. Ich war schon immer ein Einzelgänger. Und solange ich mich erinnern kann, habe ich Menschen immer gehasst. Deshalb ist es ironisch, dass die gruseligsten Erfahrungen meines Lebens mit dem Valentinstag verbunden sind. Nach meinem Highschool-Abschluss fing ich an zu arbeiten. Ich wollte nicht aufs College gehen. Ich war sehr arm und wusste nicht einmal, was ich tun würde, wenn ich hingehe. Mein Plan war es, eine Weile unter dem Radar zu bleiben, Dinge zu regeln und vielleicht ein bisschen Geld zu sparen. Die Tankstelle, an der ich arbeitete, war die Art von Ort, die sogar Trucker anwiderte, die dort vorbeikamen. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ein Trucker anhielt, und mich sah, wie ich auf mein Telefon starrte, während ich darauf wartete, dass er bereit war, für sein Trockenfleisch zu bezahlen. Er warf mir einen missbilligenden Blick zu und sagte mir, ich solle etwas Verantwortung dafür übernehmen, wie schlimm der Ort aussah. Ich hatte nicht die Energie, ihm zu erklären, dass ich nicht der Besitzer war, also kassierte ich einfach und fragte ihn, ob das alles war, was er wollte. Er bezahlte und ging, ohne ein weiteres Wort zu sagen. Ja, es war so ein Ort. Jedenfalls war es vor ein paar Jahren an einem Valentinstag. Ich hatte mich freiwillig für die Nachtschicht gemeldet, weil ich ein paar Dollar mehr pro Stunde verdiente, was immer nett war. Außerdem war es normalerweise eine ruhige Schicht und es gab nicht viel zu tun. Normalerweise vertrieb ich mir die Zeit damit, Memes auf Reddit anzuschauen, aber ich erinnere mich, dass diese Nacht anders war. Ich weiß nicht, was es war, aber ich hatte ein ungutes Gefühl in meinem Herzen in dieser Nacht. Und ich bin nicht der Typ, der an übernatürliche Dinge glaubt. Es muss gegen Mitternacht gewesen sein, als ich dieses Gefühl spürte. Ich versuchte es so gut wie möglich zu ignorieren, aber ich fühlte mich seltsam nervös. Das Seltsamste war, dass ich schon viele Nächte gearbeitet hatte und nie so ein Gefühl gehabt hatte. Ich war so damit beschäftigt, mich zu beruhigen und gegen meine eigene Angst anzukämpfen, dass ich ihn nicht einmal bemerkte. Ein Mann war in die Tankstelle gekommen. Es muss gegen 1:15 Uhr morgens gewesen sein. Ich erinnere mich so lebhaft an sein Gesicht. So gealtert. Seine Augen waren extrem beunruhigend. Wenn man sie lange genug ansah, begann man unweigerlich, den mentalen Zustand dieses Typen in Frage zu stellen. Kurz gesagt, er war ein gruseliger Mann. Er schien es eilig zu haben. Ich erinnere mich, wie schnell er sich durch die Gänge bewegte und wie er instinktiv genau wusste, was er brauchte. Er musste nicht einmal einen Moment innehalten, um nachzudenken. Die meisten Leute sind nicht so. Er kam zur Kasse, um eine kleine Gartenschaufel, Klebeband und ein Seil zu kaufen. Ich erinnere mich, wie ich die Artikel ansah und mich sofort fragte, ob der Typ ein Serienmörder oder so etwas war. In diesem Moment kehrte ich aus meinen Gedanken zurück. Ich schreckte auf, als ich ihn fragte, ob er noch etwas anderes wollte. Er sagte kein Wort, sondern zeigte direkt auf die Zigaretten hinter mir. Ich legte eine Packung Marlboro Lights auf den Tresen und sah den Mann wieder an. Er hielt seine Hand mit zwei Fingern hoch. Es dauerte eine Sekunde, bis ich begriff, dass er noch eine Packung Zigaretten wollte. Ich kassierte alles und konnte hören, wie sein Atem schneller wurde. Es war, als wäre er verärgert, dass ich mich nicht beeilte. Ich versuchte, die Spannung zu lösen, indem ich einen Witz machte. »Hast du heute Abend ein Gartentreffen, was?« Sein Gesichtsausdruck veränderte sich überhaupt nicht. Er sah mich direkt an und nickte einfach. Ich sagte ihm, dass sein Gesamtbetrag 34 Dollar sei. Er legte zwei 20-Dollar-Scheine auf den Tisch, griff seine Sachen ohne Tüte und rannte aus der Tankstelle. Ich ging nach draußen, um zu sehen, wie er ging. Ich weiß, dass ich das nicht tun sollte, aber ich konnte nicht anders. Ich war in diesem Moment so neugierig. Wofür kaufte er diese Dinge? Habe ich wirklich gerade einen echten Serienmörder getroffen? All diese Gedanken verschwanden sofort, als ich sah, wie er abrupt bremste. Er drehte seinen Pickup um und begann zurück zur Tankstelle zu rasen. Mein Körper geriet in totalen Panikmodus. Ich rannte zurück ins Innere, schloss die Türen, verriegelte sie, stellte das geschlossene Schild auf und rief tatsächlich die Polizei. Er hielt vor der Tankstelle und parkte seinen Pickup. Mein Herz pochte heftig in meiner Brust. Ich schrie der Telefonistin die Adresse zu und legte dann das Telefon auf den Tresen. Ich machte innerlich Frieden mit der Tatsache, dass ich vielleicht sterben würde und hoffte, dass zumindest jemand hören könnte, wie ich sterbe. Ich hörte, wie er anfing, gegen die Tür zu schlagen, um einzudringen. Die einzige Waffe, die ich zur Verfügung hatte, war eine dieser Schaufeln aus dem Werkzeuggang. Ich rannte durch die Tankstelle und schnappte mir eine, bereit zum Kampf. Ich schrie ihm zu, dass die Polizei unterwegs sei und er keine Chance habe. Ich glaubte nicht an die Worte, die aus meinem Mund kamen. Die Türen waren aus einer Art Faser- oder Kunststoffmaterial. Ich glaube, sie waren sogar kugelsicher. Also wusste ich, dass ich zumindest für eine Weile sicher war. Dann hörte er auf, gegen die Tür zu schlagen. Ich dachte, er würde seinen Pickup gegen die Tankstelle rasen lassen, um einzudringen. Aber glücklicherweise kam ihm diese Idee nie in den Sinn. Stattdessen zerschlug er eines der Fenster und warf ein brennendes Streichholz hinein. Danach fuhr er in die Nacht davon. Ich löschte das Feuer schnell und die Polizei kam etwa 20 Minuten, nachdem alles passiert war. Einer der Polizisten versuchte, einen Witz über den Versuch des Typen, den Ort anzuzünden, zu machen, und ich war zu benommen, um zuzuhören. Ich erinnere mich nur, dass der Typ über seinen eigenen Witz lachte, bevor er zu seinem Streifenwagen zurückkehrte. Ich erklärte ihnen die gesamte Situation von Anfang bis Ende. Ich habe immer noch keine Ahnung, warum er plötzlich beschloss, dass er mir nur schaden wollte. Vielleicht wollte er einen Zeugen weniger. Vielleicht war er nur ein zufälliger Psychopath. Vielleicht war es, weil er mich sah, wie ich ihn ansah und das ihn auslöste. Und obwohl diese Erfahrung so dramatisch war, werde ich immer noch sehr ängstlich, wenn ich an die Artikel denke, die er gekauft hatte. Ich frage mich manchmal, ob er diese Dinge gekauft hatte, um jemanden zu foltern, den er entführt hatte. Denn er war definitiv dazu in der Lage. Selbst wenn ich irgendwann in der Zukunft eine Freundin habe, wird der Valentinstag nie wieder derselbe sein. Ein wenig Kontext. Ich, eine 23-jährige Frau, damals war ich 20, zog mit meinem Onkel nach San Antonio, Texas, mit der Abmachung, dass ich keine Miete zahlen müsste, solange ich ihm bei den Hausarbeiten und mit meinen Cousins half. Ich bekam einen Job in einer bekannten Kaffeekette im Stadtzentrum, in der Nähe der Touristenattraktionen. Wir hatten viele Stammkunden und viele Obdachlose, die ein- und ausgingen. Ich fühlte mich relativ sicher, weil ich die Leute in der Gegend kennenlernte und es fast immer viel los war. Ich machte sogar oft Spaziergänge nach der Arbeit, besonders weil ich ganz in der Nähe des Riverwalks war. Ein paar Monate vergingen auf der Arbeit und ich war bereits mit allen meinen Kollegen befreundet. Wir waren sehr eng. An einem bestimmten Tag war es der letzte Tag eines meiner Kollegen. Es gab drei Jungs, die fast den ganzen Morgen dort gewesen waren. Sie hatten nichts gekauft und hingen nur rum, was an meinem Arbeitsplatz nicht ungewöhnlich war. In meiner Pause beschloss ich, zu einer nahegelegenen Apotheke zu gehen, um eine Abschiedskarte und vielleicht ein kleines Geschenk für meinen Kollegen zu kaufen. Ich ging los und setzte meine Kopfhörer auf, aber bevor ich auf Play drücken konnte, hörte ich, wie sich die Tür hinter mir öffnete und Schritte, die mir folgten. Wer auch immer es war, holte mich ein und begann neben mir zu gehen, seinen Schritt genau an meinen anzupassen. Ich drehte mich um und sah, dass es einer der Jungs war, die den ganzen Morgen dort gewesen waren. Er war etwas größer als ich und erinnerte mich sehr an Lakeith Stanfield. Er versuchte, nach meiner Nummer zu fragen, und ich sagte freundlich nein. Er bestand darauf, und ich, die ich ein kurzes Temperament habe, sagte ihm, er solle sich verziehen. Er blieb stehen und sah mich überrascht an, da ich nicht wie jemand wirke, der so konfrontativ wäre. Er blieb stehen, während ich weiterging, und als ich zurückkam, waren sie weg. Ich erzählte meinen Kollegen von der Begegnung, und wir lachten. Ich dachte, das wäre das Ende, aber ich lag falsch. Danach war er jedes Mal, wenn ich arbeitete, schon da, hing einfach rum oder kam mitten in der Schicht, manchmal mit jemandem und manchmal allein. Ich nahm an, er wäre nur ein weiterer Obdachloser, denn wie konnte er sonst immer da sein? Meine Arbeitszeiten waren ziemlich sporadisch. Manchmal machte ich die Öffnung, manchmal die Schließung und manchmal arbeitete ich am Nachmittag. Aber egal, er war immer da. Zu diesem Zeitpunkt begann ich paranoid zu werden. Ich erwischte ihn immer dabei, wie er mich ansah. Er bestellte nie etwas, sprach nie mit mir und zum Glück folgte er mir nicht. Er saß einfach da und beobachtete mich. Ich begann, es meinen Kollegen zu erwähnen und sie begannen es auch zu bemerken. Einer meiner Teamleiter half mir, indem er mich zum Geschirrspülen in den hinteren Bereich schickte oder zum Organisieren des Kühlschranks. Meine Kollegen versuchten auch, sich so zu positionieren, dass sie mich vor seinem Blick schützten. Ich begann, mich bei der Arbeit unwohl zu fühlen. Manchmal, wenn ich schloss, begleitete mich ein Kollege zu meinem Auto, bevor er nach Hause ging. Dann, eines Tages, als er mich ansah und ich an der Kasse arbeitete, kam er und bestellte ein Wasser. Ich fragte nach seinem Namen für die Bestellung und so erfuhr ich seinen Vornamen. Er nahm sein Wasser und setzte sich. Ich hatte ihn bereits meinem Manager erwähnt, aber da er nichts wirklich getan hatte, konnten wir nicht viel mehr tun, als es im Managerbuch zu notieren. Am nächsten Tag arbeitete ich mit meinem Manager. Es waren er, zwei weitere Kollegen und ich. Ich sagte ihm, dass ich schnell auf die Toilette müsste. Es gab zwei Toiletten nebeneinander, aber etwas versteckt von der Kaffeebar und der Kasse, und sie waren nicht geschlechtsspezifisch. Ich ging um die Bar herum in den Lobbybereich. Ich musste an seinem Tisch vorbei und durch die Lobby gehen, um zu den Toiletten zu gelangen. Ich bemerkte, dass er aufstand, bevor ich eintrat. Ich setzte mich hin, um mein Geschäft zu erledigen, als jemand an der Klinke rüttelte. Ich schrie, dass besetzt sei, aber wer auch immer es war, rüttelte weiter an der Tür, bis ich fertig war. Als ich die Tür öffnete, war niemand da. Und als ich zurückkam, sah ich, wie er sich wieder auf seinen Stuhl setzte. Ich war sehr verängstigt und erzählte es meinem Chef. Er konnte ihn nicht rauswerfen, weil wir keinen Beweis hatten, dass er es war. Später an diesem Tag stand er auf und nahm einen Kaffee aus dem Abholbereich. Mein Chef nahm an, er hätte ihn bestellt und ließ ihn mitnehmen, aber ich sagte ihm, dass er nicht für ihn war und dass das nicht einmal sein Name war. Mein Chef nutzte das als Gelegenheit, ihm zu sagen, dass er, wenn er so etwas noch einmal machen würde, nicht zurückkommen könne. Der Mann entschuldigte sich und hielt sich tatsächlich an die Regeln an allen Tagen danach, aber er beobachtete mich weiterhin nur. Dann kam der Valentinstag. Einer meiner Teamleiter und ich waren an bestimmten Donnerstagen nach der Schließung eingeplant, um das Café gründlich zu reinigen. Wir blieben bis 1 Uhr morgens. Dies war einer dieser Donnerstage. Wir waren fast fertig und ich musste die Toiletten als eine der letzten Aufgaben reinigen. Ich war fertig und als ich aus dem Bad kam, sah ich ihn mit beiden Händen gegen das Fenster gedrückt, die Augen weit offen, mich mit einem super intensiven Blick anstarren. Ich erstarrte für eine Sekunde und starrte zurück. Ich bemerkte, dass in einer seiner Handflächen, die gegen das Fenster gedrückt waren, ein lila Schaumstoffherz war. Er bewegte sich überhaupt nicht. Ich schrie:
Hannah! Hannah! Er ist hier! Er ist zurück!
Hannah, die Teamleiterin, die mir half, mich vor ihm zu verstecken, hörte mich kaum wegen der Musik, die wir hörten. Sie kam zum Bad und schrie:
Was sagst du? Was ist los?
Ich sagte noch einmal:
Er ist hier. Er starrt mich an.
Sie begann durch das Fenster zu schreien:
Du musst gehen. Wenn du nicht gehst, rufen wir die Polizei.
Ich spähte ein wenig, um zu sehen, ob er ging, aber er ignorierte sie und seine Augen waren starr in meine Richtung gerichtet. Ich ging zurück ins Bad und meine Teamleiterin drohte weiterhin, die Polizei zu rufen. Nach etwa 5 Minuten merkte er, dass ich nicht rauskommen würde, bis er weg war, also ging er. Am nächsten Tag erzählten meine Teamleiterin und ich meinem Manager, dass ich eine Polizeianzeige erstatten wollte. Er sagte mir, ich solle warten, bis er mit seinem Chef gesprochen hatte. Er tauchte an diesem Tag wieder auf, aber ich war nur dort, um mit meinem Manager zu sprechen und ging kurz danach. Als ich nach Hause kam, überzeugte mich ein Freund, trotzdem die Polizei zu rufen. Also schrieb ich meinem Chef eine Nachricht, dass es mir egal sei, was er sagte. Ich hätte Angst und würde die Anzeige erstatten. Ich wählte den Notruf und erzählte ihnen eine kurze Version. Sie sagten, sie würden jemanden zu mir nach Hause schicken, um die offizielle Anzeige aufzunehmen. 2 Beamte waren sehr freundlich und verständnisvoll. Ich erzählte ihnen die ganze Geschichte und wie mein Chef es nicht für nötig hielt, die Polizei einzuschalten, da mir nichts passiert war. Die Beamten sagten mir, ich hätte sofort anrufen sollen und verteidigten mich, indem sie sagten, sie könnten ihn wegen Belästigung verhaften. Ich dankte ihnen und sie sagten mir, wenn er auftauchte, solle ich sofort den Notruf wählen, damit sie ihn wegen Hausfriedensbruchs und Belästigung festnehmen könnten. Ich glaube, an diesem Tag warf mein Manager ihn raus und warnte ihn, denn er tauchte nie wieder im Café auf. Ein paar Monate später, als ich mich wieder wohlfühlte, ging ich mit ein paar Freunden spazieren. Wir waren in der Nähe meines Arbeitsplatzes und als wir um die Ecke bogen, sah ich ihn. Also ging ich in einen kleinen Laden und meine Freunde folgten mir. Ich sagte ihnen, dass ich ihn gesehen hatte und sie passten auf. Sobald er außer Sicht war, verließen wir den Laden. Und das war das letzte Mal, dass ich ihn sah. Mein Name ist Brian. Ich komme aus Ohio. Und ich habe mich endlich dazu entschlossen, eine Geschichte zu erzählen, die ich schon seit einer Weile mit euch teilen wollte. Ende 2021 und Anfang 2022 begann ich mit dem Mädchen auszugehen, das später meine Verlobte werden sollte. Ich denke, Ein wichtiges Kapitel in unserer Beziehung ereignete sich um den Valentinstag 2022 herum. Zu diesem Zeitpunkt waren wir erst seit etwa 4 Monaten zusammen, also war es keine allzu große Angelegenheit für uns. Aber es bot auch eine großartige Gelegenheit, sie ein bisschen zu verführen. Wir hatten beide am Montag, dem 14. Arbeit, was nicht viel Raum für ein romantisches Abendessen ließ, also planten wir stattdessen, am Samstag, dem 12. zu Abend zu essen, um das Beste aus der Gelegenheit zu machen. Ich erwähnte nichts über den Valentinstag, obwohl ich sicher bin, dass die Implikation klar war. Aber was ich auch nicht erwähnte, war, dass ich vorhatte, einen Tisch in einem extrem eleganten und hochklassigen Restaurant zu reservieren. Dann ging ich los und kaufte eine Menge ihrer Lieblingssnacks, im Grunde alles, was sie in unseren Nachrichten erwähnt hatte, dass sie es mochte. Ich dachte, dass eine Reihe von kleinen, eher unauffälligen Geschenken zeigen würde, dass ich ein guter Zuhörer bin, was, obwohl es ein Klischee beim Dating ist, in einer Beziehung immer noch super wichtig ist. Jedenfalls traf ich alle Arrangements unter dem Vorwand, dass unser Ziel eine Überraschung sei. Als der besagte Samstag kam, hatte sie den Eindruck, dass wir zu einem italienischen Restaurant gingen, in dem wir schon 1 oder 2 Mal zuvor gewesen waren. Dann, plötzlich, änderte ich die Pläne und brachte sie zu unserem eigentlichen Ziel, dem Fine-Dining-Restaurant, in dem ich ein Degustationsmenü reserviert hatte. Ich war noch nie zuvor in einem solchen Ort gewesen, also war ich sehr aufgeregt, all das elegante Essen auf der Speisekarte zu probieren. Schon als wir im Restaurant ankamen und das europäische Servicepersonal unsere Mäntel nahm und uns zu unserem Tisch begleitete, konnte ich verstehen, warum Menschen für so eine Erfahrung bezahlen. Es geht nicht nur um das Essen, sondern um die Atmosphäre und den Service, die zusammenkommen, um wirklich besondere Erinnerungen zu schaffen. Und ich versichere euch, meine zukünftige Verlobte und ich haben eine besondere Erinnerung an diesen Abend mitgenommen. Nur war es nicht die, die wir erwartet hatten. Ich glaube, wir waren bei unserem 4. von 18 Gängen und hatten eine großartige Zeit, als der Maître ein weiteres Paar am Nebentisch platzierte. Sie schienen das Gleiche zu tun wie wir, ein frühes Valentinstagsessen zu genießen. Allerdings wurde die Stimmung an ihrem Tisch etwa 10 bis 15 Minuten, nachdem sie sich gesetzt hatten, alles andere als romantisch. Es begann mit einigen unhöflichen Kommentaren, Dinge, die meine zukünftige Verlobte und mich dazu brachten, uns mit einem unbehaglichen Ausdruck anzusehen. Aber als die Minuten vergingen, wurde es immer schlimmer. Zunächst hielten sie die Lautstärke niedrig, aber die Dinge wurden ziemlich schnell ziemlich grausam, bis zu dem Punkt, dass einer der Kellner kam, um zu versuchen, die Situation zu beruhigen. Das funktionierte für 1 Minute, aber dann sagte der Typ etwas Leises zu dem Mädchen und sie rannte aus dem Restaurant. Zu diesem Zeitpunkt war praktisch jeder im Restaurant sich der Spannung im Raum bewusst oder beobachtete aktiv, wie sich die Dinge entwickelten. Ich hatte schon viele öffentliche Szenen dieser Art gesehen, aber nie an einem so schicken Ort. Obwohl ich ein wenig verärgert war, dass sie unsere Erfahrung ruinierten, schien meine zukünftige Verlobte nicht so enttäuscht zu sein. Sie genoss die Situation nicht, aber sie versuchte, das Positive zu sehen und brachte mich zum Lächeln, als sie flüsterte: »Abendessen und eine Show. Du verwöhnst mich heute Abend.« Ich denke, das war einer dieser Momente, in denen ich wusste, dass sie die Richtige war. Sie wusste, wie verärgert ich wäre, wenn ich dachte, dass ein paar Idioten unseren besonderen Abend ruiniert hätten. Und sie beschloss, es herunterzuspielen, als wäre es nichts. Sie war genauso enttäuscht wie ich, aber sie wusste, wie viel es mir bedeuten würde, wenn sie es nicht zeigen würde. Jedenfalls, nachdem das Mädchen aus dem Restaurant gerannt war, blieb der Typ noch 1 oder 2 Minuten sitzen und folgte dann seiner Freundin nach draußen. Wir dachten, das wäre das Ende der Show, aber nein. Ein paar Minuten später kamen sie wieder in den Speisesaal zurück, begleitet vom Maître, und setzten sich wieder hin. Es war fast komisch zu sehen, wie jeder im Speisesaal versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen, als diese seltsamen Leute zurückkehrten. Aber ich erinnere mich, dass ich wirklich hoffte, dass sie klären würden, worüber sie auch immer gestritten hatten. Ich war zum ersten Mal in meinem Leben ernsthaft in einer Beziehung, aktiv auf der Suche nach jemandem, mit dem ich mich niederlassen konnte. Also gab mir der Anblick der ehelichen Zwietracht, die ich so sehr fürchtete, die sich direkt vor mir abspielte, ein völlig anderes, negatives Gefühl. Als sie anfingen, sich ein zweites Mal zu streiten, dachte ich ehrlich, dass das die ganze Nacht so weitergehen würde. Das toxische Paar würde die Atmosphäre völlig vergiften, ohne die Anstand woanders zu streiten, anstatt vor einem ganzen Speisesaal. Aber das war nicht, was passierte. Plötzlich stand das Mädchen wieder auf, genau wie sie es getan hatte, als sie ein paar Minuten zuvor aus dem Restaurant gerannt war. Aber diesmal, anstatt einfach nur das Restaurant zu verlassen, blieb sie stehen, drehte sich um und zog einen ihrer High Heels aus. Der Typ, mit dem sie zusammen war, schaute sie überhaupt nicht an. Er tat dieses Ding, bei dem man sich weigert, zurückzuschauen, während sie wegging, vielleicht aus Stolz oder vielleicht, weil er auf die Speisekarte starrte. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war er praktisch die einzige Person im Speisesaal, die nicht sah, wie seine Freundin, Frau oder was auch immer, einen ihrer High Heels auszog und ihn wie eine Waffe hielt. Als wir alle realisierten, was sie vorhatte, war es bereits zu spät, um etwas zu unternehmen. Das Mädchen schwang den Schuh direkt auf den Kopf des Typen und der Absatz traf mit voller Wucht seinen Schädel. Das Geräusch, das es machte, war verrückt, viel dumpfer, als ich erwartet hatte, kein Knacken oder Knallen. Und dann, anstatt auf den Tisch vor ihm zu kollabieren oder einfach kraftlos von seinem Stuhl zu fallen, wurde der Typ steif. Er katapultierte sich fast aus seinem Stuhl, wodurch alle möglichen Gläser vom Tisch flogen. Als er auf den Boden fiel, begann er zu zittern und zu krampfen, als hätte er einen Anfall. Die Leute begannen schnell zu handeln, hielten das Mädchen fest und eilten zu dem Typen, der zu diesem Zeitpunkt überall auf dem Boden blutete. Meine zukünftige Verlobte war eine von ihnen. Sie ist examinierte Krankenschwester und wusste genau, was zu tun war. Oder besser gesagt, was nicht zu tun war, wenn es um die richtige medizinische Behandlung ging. Sie sagte den Kellnern, sie sollten den Tisch beiseite schieben, damit nichts mehr auf den Typen fallen konnte, und nahm meine Jacke, um seinen Kopf zu polstern. Danach blieb sie im Grunde bei dem Typen, bis er aufhörte zu krampfen und die Sanitäter eintrafen, um ihn ins Krankenhaus zu bringen. Ich weiß nicht, was mit dem Mädchen passiert ist. Ich sah nicht, wie sie verhaftet wurde oder so. Und obwohl die Leute eingriffen, um zu verhindern, dass sie den Typen ein zweites Mal schlug, glaube ich nicht, dass jemand versuchte, sie dazu zu zwingen, zu bleiben. Wahrscheinlich aus Angst, dass sie sie auch mit der spitzen Kante dieses Absatzes schlagen würde. Und angesichts der sehr beängstigenden Auswirkungen, die für alle sichtbar waren, verstehe ich, warum niemand daran dachte, sie einfach zu tackeln oder so. Es war erschreckend, wirklich erschreckend, sowohl den plötzlichen Anstieg der Gewalt, als auch die Auswirkungen, die sie auf den Typen hatte, zu sehen. Es hat mir wirklich klargemacht, dass Gewalt im echten Leben sehr, sehr anders ist als das, was wir gewohnt sind, in Filmen oder im Fernsehen zu sehen. Ich lebe in einer kleinen Stadt im mittleren Westen der USA. Es ist ein sehr sicherer Ort mit einer ziemlich niedrigen Kriminalitätsrate, die hauptsächlich aus häuslichen Streitigkeiten und Verkehrsverstößen besteht. In der Stadt leben etwa 20.000 Menschen und es scheint, als würde ich immer jemanden sehen, den ich kenne oder zumindest wiedererkenne, wenn ich auf die Straße gehe. Im Jahr 2008 stand ich kurz vor meinem 19. Geburtstag und wollte eine richtige Party feiern. Ich hatte im Vorjahr eine private christliche Highschool abgeschlossen und noch nie zuvor gefeiert. Nicht einmal während meines ersten Jahres an einer staatlichen Universität. Es interessierte mich einfach nicht, weil meine Freunde auch nicht feierten. Ich war ein kleinstädtisches Mädchen an einer großen Universität und fiel nicht besonders auf, außer bei den Jungs auf dem Wohnheimflur meines Freundes, die mich fragten, was ich mit ihm machte. Alle flirteten mit mir, aber ich liebte meinen Freund. In diesem Jahr beschloss ich, dass sich die Dinge ändern würden. Ich hatte die Universität abgebrochen. Was dumm war, ich weiß, und mich von meinem Freund getrennt. Ich hatte einige neue Freunde, die feierten, und sie sprachen immer davon, wie viel Spaß es machte, zu Hauspartys zu gehen. Ich wollte, dass mein 19. Geburtstag das erste Mal war, dass ich mich betrank. Also bat ich meine älteren Freunde, mir zu helfen, Alkohol zu kaufen und alle unsere engen Freunde zu mir nach Hause einzuladen. Die Nacht kam und es war lustig. Meine Freunde kommentierten, wie cool mein Haus für Partys war. Ich lebte allein in einem Haus mit drei Schlafzimmern und einem angebauten Garage. Also konnten die Leute, die übernachten wollten, in einem der Schlafzimmer schlafen und diejenigen, die rauchen wollten, hatten einfachen Zugang zur Garage. Manchmal holten wir mein Auto aus der Garage und spielten Bierpong. Meine Freunde trieben die Idee voran, mehr Partys zu veranstalten, und ich liebte die Vorstellung, neue Leute kennenzulernen. Also begannen wir, jedes Wochenende in meinem Haus zu feiern. Es war nicht schwer, Leute dazu zu bringen, zu den Partys zu kommen. Es war August und es gab 3 Universitäten in der Nähe unserer Stadt. Mehr als einmal war mein Haus voller Leute, die ich überhaupt nicht kannte. Oft wachte ich mit Fremden in meinem Haus auf, aber einer meiner Freunde übernahm immer die Verantwortung dafür, jeden von ihnen eingeladen zu haben. Es war kein großes Problem für mich. Ich putzte einfach das Haus und ging während der Woche zur Arbeit. Und dann veranstaltete ich am Wochenende eine weitere Party. Diese Partys waren nicht zu verrückt. Es waren keine Drogen im Spiel, nur Alkohol, was ich für völlig sicher hielt. Eines Tages im September, als ich zur Arbeit ging, wollte ich die Garagentür schließen und bemerkte, dass die Fernbedienung nicht am Sonnenblendenschirm des Autos war, wo ich sie normalerweise aufbewahrte. Ich dachte, sie wäre vielleicht heruntergefallen, also stieg ich aus und suchte unter den Sitzen. Ich war mehr verärgert als verängstigt, weil ich dachte, ich hätte sie vielleicht im betrunkenen Zustand herausgenommen, um die Garagentür zu schließen, anstatt die Fernbedienung zu benutzen, die an der Wand neben dem Hauseingang befestigt war. Ich schloss die Garagentür mit dem Wandschalter und ging zurück ins Haus, um zu meinem Auto zu gehen und zur Arbeit zu fahren. An diesem Abend, als ich zum Mittagessen ging, klingelte mein Telefon. Es war eine blockierte Nummer. Die Anrufer-ID zeigte nur nicht verfügbar an. Ich dachte, es wäre einer meiner Freunde, der mich als Scherz anrief, weil wir das in der Highschool oft gemacht hatten. Also ging ich ran und erwartete, dass jemand mich etwas Dummes mit einem komischen Akzent fragen würde. Aber es war nichts, nur völlige Stille. Ich fand es seltsam, aber legte auf. Ich wollte meine Mittagspause nicht mit dummen Scherzen verschwenden. Alles verlief normal, während ich den Rest meiner Schicht arbeitete. Wir schlossen den Laden und ich ging zu meinem Auto, als ich einen weiteren Anruf erhielt. Es war wieder nicht verfügbar. Die gleiche Stille erklang im Telefon, als ich rangegangen war. Auf der anderen Seite war absolut nichts zu hören. Ich dachte wirklich, es wäre einer meiner Freunde, weil ich keine verpassten Anrufe hatte. Und wie konnte diese Person mich genau dann anrufen, wenn ich von der Arbeit kam und mein Telefon bei mir hatte? Mein Freund kannte meinen Zeitplan, also war das die einzige Erklärung. Ich rief meine Freundin Lacey an und sie sagte, sie hätte keine Ahnung, wovon ich sprach. Zuerst glaubte ich ihr nicht, aber dann bestätigte ihr Freund, dass sie bei ihm gewesen war und mich nicht angerufen hatten. Ich war mir nicht sicher, was ich denken sollte, aber ich ließ es auf sich beruhen und vergaß es, sobald ich zu Hause ankam. Ich hatte die nächsten 2 Tage frei und normalerweise schlief ich an meinen freien Tagen lange. Ich wachte am nächsten Tag gegen 11 Uhr morgens auf und stand auf. Ich nahm mein Telefon und ging ins Wohnzimmer. Mein Telefon klingelte. Und wie Sie vielleicht schon erraten haben, war es wieder nicht verfügbar, das anrief. Ich hörte Stille, als ich rangegangen war. Das passierte ein paar Mal im Laufe des Tages und ich war schon ziemlich verärgert. Ich war auch verärgert, weil ich die Garagenfernbedienung immer noch nicht finden konnte. Ich suchte den ganzen Tag danach und gab schließlich auf. Ich dachte, sie wäre vielleicht irgendwo aus meinem Auto gefallen. Lassen Sie uns etwa 3 Wochen vorspulen. Die Anrufe begannen jeden Tag zu kommen. Das Beunruhigendste daran war, dass sie nur passierten, wenn ich verfügbar war, um das Telefon zu beantworten. Ich hatte nie verpasste Anrufe während der Arbeit oder wenn ich schlief. Sobald ich meinen Arbeitsplatz verließ, rief nicht verfügbar an. Wenn ich morgens aufwachte, rief nicht verfügbar wieder an. Ich dachte wirklich, jemand gab sich große Mühe, mir einen Streich zu spielen. Aber dann begannen noch seltsamere Dinge zu passieren. Ich hörte auf, mein Auto in der Garage zu parken, weil es sehr lästig war, durch das Haus gehen zu müssen, um die Garagentür zu öffnen oder zu schließen. Eines Tages, als ich zur Arbeit fuhr, hörte ich beim Rückwärtsfahren ein lautes Kratzgeräusch. Ich stieg aus und es lagen große Äste unter meinem Auto. Ich hatte keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen waren oder wann, aber es war nichts Normales. Es kostete mich Mühe, sie unter dem Auto hervorzuziehen. Eine Woche später hörte ich ein lautes Klopfen an der Haustür und ging nachsehen, was es war. Da lag ein Ast auf meiner Veranda, an die Haustür gelehnt. Da rief ich Lacey an und sagte ihr im Grunde, dass ich diese Nacht bei ihr bleiben müsse. Ich war völlig verängstigt. Ich ging zu Lacys Haus und wie zu erwarten war, rief »nicht verfügbar« an. Zu diesem Zeitpunkt war es fast einen Monat her, seit dies begonnen hatte, und ich war so frustriert, dass ich nicht mehr rangegangen bin. Also ging ich nicht ran, und etwa 5 Sekunden später klingelte Lacys Telefon. Es war nicht verfügbar. Wir waren super verängstigt und ich sagte ihr, sie solle nicht rangehen. Ich wusste dann, dass entweder ein gemeinsamer Freund einen sehr langen und ausgeklügelten Streich spielte oder wir es mit einem echten Stalker zu tun hatten. Ich beschloss, einem meiner Vorgesetzten bei der Arbeit zu erzählen, was vor sich ging. Er sagte mir sofort, ich solle das nächste Mal, wenn ich einen Anruf bekam, die Polizei rufen und wenn ich es nicht täte, würde er es tun. Ich sagte ihm, ich würde die Polizei anrufen, sobald ich mit »nicht verfügbar« aufgelegt hatte, wenn sie das nächste Mal anriefen. Wie am Schnürchen klingelte mein Telefon, als ich in der Pause zu meinem Auto ging. Ich rief die Polizei an, nachdem ich die Stille von »nicht verfügbar« eine ganze Minute lang gehört hatte. Die Polizisten sagten mir im Grunde, sie könnten den Anruf nicht zurückverfolgen, aber mein Telefonanbieter könnte es. Ich bekam viele Ausreden von meinem Telefonanbieter und trotzdem half die Polizei nicht. Sie sagten, da diese Person wahrscheinlich Esther an seltsamen Orten platziert hatte, könnten sie einen Beamten schicken, der mein Haus ein paar Tage lang beobachtete, um zu sehen, ob sie etwas bemerkten. Es passierte nichts weiter als Anrufe für eine Woche und ich war nicht mehr so verängstigt. Tatsächlich wurde ich ziemlich unhöflich zu der Person, wer auch immer es war, nannte sie einen Feigling und fragte, warum sie das tat. Nachdem ich weiterhin mit der Polizei in Kontakt blieb, schien es, als glaubten sie nicht, dass jemand wirklich auf meinem Grundstück war. Sie entschuldigten sich, weil ich verängstigt war, sagten aber, sie könnten nichts weiter tun. Die Äste begannen mitten in meinem Garten aufzutauchen und ich hörte nachts Klopfgeräusche an den vorderen Fenstern. Aus irgendeinem Grund fühlte ich mich in meinem Schlafzimmer nicht mehr sicher, also begann ich auf dem Sofa zu schlafen. Eines Nachts, mitten in der Nacht, ging ich in die Küche, um ein Glas Wasser zu holen, und bekam einen weiteren Anruf. Ich war so verängstigt, dass ich Lacey anrief, und sie kam zu mir nach Hause. Ich verstand nicht, wie das passierte, weil ich niemanden sah, der mich beobachtete oder so. Ich bemerkte nie, dass mir jemand folgte oder aus der Ferne zusah. Was war los? Manchmal waren Servietten in der Tür des Fliegengitters oder einfach nur Stapel von leerem Papier auf dem Rasen. Ich bekam auch Marker in meinem Briefkasten und manchmal Süßigkeitenverpackungen auf dem Dach meines Autos. Wer auch immer das tat, war wirklich seltsam. Das ging bis zur Weihnachtszeit weiter. Am Heiligabend fuhr ich zur Farm meines Großvaters, um mit ihnen Weihnachten zu feiern, und bekam einen Anruf. Ich war wütend in diesem Moment und dachte, ich könnte einen Feiertag in Frieden verbringen. Ich ging ans Telefon und begann, die Person am anderen Ende anzuschreien, dass Weihnachten sei und sie mich in Ruhe lassen sollten, um mit meiner Familie zu feiern. Ich nannte sie einen Freak und fragte, was sie wollte. Ich weinte und bat sie, mich in Ruhe zu lassen. Und wie immer war da nur Stille. In dieser Nacht schlief ich auf dem Sofa und wachte mit Lichtern in meinem Gesicht auf. Jemand richtete mehrere Taschenlampen auf meine Fenster. Ich war mir nicht sicher, was ich tun sollte, also rannte ich ins Badezimmer, schloss die Tür ab und rief Lacey an. Sie kam und wir suchten herum, aber wir fanden niemanden. Ich war wirklich verängstigt, aber sie blieb über Nacht und das ließ mich etwas sicherer fühlen. Die Anrufe gingen weiter und die Polizei tat nichts. Es passierte nichts weiter außerhalb meines Hauses. Keine Äste oder seltsam dunkle Dinge tauchten auf. Ich begann wieder in meinem Schlafzimmer zu schlafen, weil ich dachte, sie hätten sich vielleicht zurückgezogen. Eines Morgens wachte ich auf und ging ins Esszimmer und durch das Fenster der Küchentür bemerkte ich, dass die Garagentür offen war. Ich dachte, sie wäre vielleicht hängen geblieben, als ich sie schloss und wieder hochgegangen. Sie hatte einen Sensor, damit niemand unter der Tür eingeklemmt wurde, nehme ich an. Ohne es zu merken, ging ich zur Küchentür und schloss sie mit dem Wandschalter. Ich nahm ein Glas Milch und setzte mich an den Esstisch. Und da sah ich es. Die Garagenfernbedienung, die verschwunden war, lag auf dem Esstisch. Natürlich erschrak ich sehr. Ich war noch im Schlafanzug, aber ich rannte zu meinem Auto und fuhr weg. Ich wusste nicht einmal, wohin ich fuhr. Ich rief nur Lacey an und sagte ihr, es sei Zeit, umzuziehen. Wir hatten schon eine Weile darüber gesprochen, in eine andere Stadt zu ziehen, und ich sagte ihr, es sei Zeit zu gehen. Sie und ihr Freund kamen, um das Haus mit mir zu durchsuchen, aber es war niemand da. Lacey und ich zogen in eine Wohnung in einer anderen Stadt, und die Anrufe hörten auf, sobald wir umgezogen waren. Ich erinnere mich, dass es Valentinstag war und wir einen Mädelsabend hatten. Ich sagte ihr, ich würde mein Telefon zu Hause lassen, damit wir einen Film genießen konnten. Ich glaube, wir sahen, er steht einfach nicht auf dich. Ich fragte sie, ob ich es an ihrem Ladegerät in der Küche aufladen lassen könnte, und sie sagte ja. Bevor wir gingen, musste ich warten, bis ich es eingesteckt hatte, und wir gingen durch die Küchentür hinaus. Wir gingen ins Kino und sprachen über den Film auf dem Weg zurück zum Auto, als ich etwas auf dem Boden neben meinem Auto sah. Mein Magen sank sofort, als ich sah, dass es mein Telefon war. Wir beide erschraken sehr und blieben diese Nacht bei Lacys Freund. Am nächsten Tag, als wir ankamen, gab es keine Anzeichen dafür, dass jemand in unserer Wohnung gewesen war. Das war die letzte seltsame und beängstigende Sache, die mir passierte. Leider habe ich nie herausgefunden, wer all das getan hat. Niemand hat gestanden. Und ich weiß, dass meine Freunde mich nicht in einem Zustand ständiger Angst fast 5 Monate lang hätten leben lassen. Ich fragte einige der zufälligen Leute, die ich auf meinen Partys kennengelernt hatte, aber sie hatten keine Ahnung, wovon ich sprach. Ich habe mich nie ganz in die Kleinstadenszene eingefügt. Das lag nicht daran, dass ich dagegen war, aber es gab einfach niemanden, mit dem ich wirklich verbunden war. Ich hatte viele Freunde, aber trotzdem fühlte ich mich schon seit meinem frühen Gedächtnis vollkommen allein. Dies ist wahrscheinlich die seltsamste Erfahrung, die mir je passiert ist. Eine, die mich sehr traumatisiert hat und die ernsthaft dazu beigetragen hat, dass es mir schwerfällt, mit jemandem normal auszugehen. Lassen Sie mich Ihnen etwas Kontext geben. Ich bin ein 23 Jahre alter Frau und lebe in einem kleinen Dorf in einer ländlichen Gegend von Mississippi. Ich kenne alle im Dorf und sie kennen mich auch. Vor ein paar Jahren fing ich an, mit einem Jungen auszugehen, den ich auf Tinder kennengelernt hatte. Er kam aus einem Dorf ein paar Meilen weiter weg und war nicht gerade das attraktivste Exemplar der Gattung Mensch. Aber das hielt mich nicht davon ab. Ich wollte nur wissen, ob er freundlich und kompatibel mit mir war. Also gingen wir ein paar Mal aus. Es waren keine schrecklichen Dates. Er war ein perfekter Gentleman und drängte mich nie, etwas zu tun, was mir unangenehm war, was ich wirklich schätzte. Nach etwa 3 Wochen gelegentlicher Dates entschieden wir, dass wir tatsächlich etwas hatten. Wir löschten unsere Tinder-Konten gemeinsam und verbrachten mehr Zeit zusammen. Ehrlich gesagt dachte ich, wir hätten eine echte Chance auf eine dauerhafte Beziehung. Aber je länger die Zeit verging, desto merkwürdiger wurde er. Und nicht auf die Art, dass er Dokumentarfilme über Verschwörungstheorien auf Netflix anschaute. Ich meine, ich sah echte Anzeichen für verschiedene psychische Störungen. Dazu gehörten eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, eine bipolare Störung, extreme Angstanfälle und Depressionen, und letztendlich ging er durch die Decke wegen einiger Dinge, die ihn belasteten. Einmal hatte er einen dieser Anfälle, als sein Onkel seine Eltern besuchen sollte. Man bat ihn, auf dem Sofa zu schlafen, damit sein Onkel in seinem Bett schlafen konnte, und er brach buchstäblich zusammen. Ich erinnere mich, dass wir uns texteten, und er fragte, ob es eine gute Idee wäre, ihn physisch anzugreifen oder eine Schlägerei anzufangen. Nach einigen weiteren solchen Vorfällen wusste ich, dass ich diese Beziehung schnell beenden musste. So sehr ich auch Menschen helfen möchte, ich will mein eigenes Wohlbefinden nicht opfern, um jemand anderem zu helfen. Wir waren wahrscheinlich 3 oder 4 Wochen zusammen, als ich die Entscheidung traf. Ich fragte ihn, ob er sich mit mir auf einen Kaffee treffen wollte, und er stimmte zu. Wir beendeten es, und er nahm es ziemlich gut auf, was mich überraschte. Ich hatte nicht erwartet, dass er zusammenbrechen würde, und obwohl er traurig aussah, verhielt er sich mir gegenüber überhaupt nicht unangemessen. Er hatte ein finsteres Gesichtsausdruck. Dann ging er. Ich fühlte mich schlecht, weil ich es tat. Aber das war die Entscheidung, die ich traf. Nun kommen wir zur seltsamen Sache. In den Wochen, in denen wir zusammen waren, war er nie bei mir zu Hause und wusste nicht, wo ich lebte. Das wird später wichtig sein. Wir beendeten es wahrscheinlich Ende April oder in diesem Zeitraum. Sie können sich also vorstellen, welches Entsetzen mich erfasste, als ich sein Auto fast ein Jahr später, am Valentinstag, in meiner Einfahrt stehen sah. Ich hatte so lange nichts von ihm gehört, dass ich seinen Wagen zuerst gar nicht erkannte. Sie können sicher sein, dass ich meine Pistole bei mir trug, bereit mich zu schützen, besonders da meine Eltern zu Hause nicht waren. Denken Sie daran, ich lebe in einer ländlichen Gegend von Mississippi. Menschen tauchen nicht einfach so auf ihrem Grundstück auf, wenn sie zwei Dörfer entfernt wohnen. Das passiert einfach nicht. Er stieg aus seinem Auto aus, das Blumen in der Hand hielt. Ich konnte es kaum glauben. Was zum Teufel stimmt mit diesem Typen nicht? Dachte ich. Ich ging auf ihn zu, sichernd, dass er meine Pistole nicht sehen konnte. Ich wollte ihn nicht beunruhigen, aber ich war bereit, sie zu benutzen, falls er böse Absichten hatte. Sein Gesicht sah seltsam aus, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Er schien auch zu kämpfen und sich unwohl zu fühlen. Ich fragte ihn, was er hier machte, nachdem wir uns einen Moment angesehen hatten, und dann sagte er: Würdest du mein Valentine sein? Sobald er zu sprechen begann, wusste ich, dass er betrunken war, und ehrlich gesagt erschrak ich. Ich hatte zu viele schreckliche Geschichten gehört, die genauso begonnen hatten. Ich zog meine Pistole und richtete sie auf ihn. Ich schrie: Nein! Verpiss dich von meinem Haus und komm nie wieder zurück! Er schien aufrichtig überrascht zu sein, als er die Waffe sah. Dann stieg er in sein Auto und fuhr weg. Aber während er rannte, bemerkte ich, dass er etwas Metallisches fallen ließ. Es musste ihm aus der Tasche gefallen sein. Nachdem er weg war, wartete ich ein paar Minuten, um sicherzustellen, dass er wirklich weg war. Und dann ging ich auf das Objekt zu, das er fallen gelassen hatte. Am Anfang konnte ich es nicht erkennen, aufgrund der Dunkelheit. Ich hob es auf und beleuchtete es mit meiner Telefonlampe. Ich war entsetzt. Es war ein paar Handschellen. Stellen Sie sich nur vor, wie viel er über mich gedacht haben muss, um so lange zu warten. Um genug Mut zu sammeln, um plötzlich bei mir aufzutauchen und ein paar verdammter Handschellen mitzubringen. Bereit, Gott weiß, was mit mir zu machen. Es war wirklich ziemlich beängstigend. Ich rief die Polizei und meldete ihn. Sie konnten nicht viel tun, da er technisch gesehen kein Verbrechen begangen hatte. Also stellte ich sicher, dass meine Familie und Freunde darauf achten, ob sie sein Fahrzeug irgendwo sehen. Stellen Sie sich nur vor, wie mein Leben aussehen würde, wenn ich an jenem Abend nicht bewaffnet gewesen wäre. Ich war völlig allein und meine Eltern wären erst Stunden später nach Hause gekommen. Es bestand eine große Möglichkeit, dass er mich entführt und zu einer Person gemacht hätte, die man in einem Dokumentarfilm über echte Verbrechen sieht. Dies war ein großer Erinnerung für mich und eine Lektion für jeden, der dies jetzt hört. Wenn Sie wehrlos und allein in der Mitte von nirgendwo sind, stellen Sie sicher, dass Sie irgendeine Form von Schutz haben, denn ich bin sicher, ich bin nicht die einzige Frau auf der Welt, der jemand diese Aktion versuchen wird.